gibt keine Aktionäre, denen die Firma Vanguard gehört. Wenn ich das unters Kopfkissen lege für später und in 20 Jahren haben will, ja, dann kann ich es auch in den Kapitalmarkt geben. Mein eigener größter Anlagefehler, unterinvestiert zu sein.
Irgendwie nicht ganz konsequent, oder?
Da auch wieder mal die Vanguard-Brille aufsetzen. Die Bogle-Lehre wäre, nimm gar nicht erst einen ETF, weil da ist man ja verleitet, auch stündlich zu handeln.
Da kommen wir gleich noch.
Ich kann Roulette spielen, ich kann Poker spielen. Ich glaube, das löst im Gehirn auch was aus.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich die Erben von Jack Bogle. Der Pionier des passiven Investierens ist zwar schon 2019 verstorben, aber seine Vision von der kostengünstigen Teilhabe am Kapitalmarkt, die lebt weiter, nicht nur in seinen zeitlosen Investmentweisheiten, sondern auch in der Philosophie des von ihm gegründeten Vermögensverwalters. Was das konkret bedeutet, warum Vanguard keine Themen-ETFs im Sortiment hat, was passiert, wenn irgendwann alle nur noch den Index kaufen, das und mehr jetzt im Gespräch mit Dr. Axel Haus von Vanguard. Hallo Axel, schön, dass du hier in Berlin bist.
Hallo Christian, hallo Scalable, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Axel, also für mich ist es ja ein ganz besonderer Tag, denn neben Warren Buffett, Peter Lynch, André Costolani ist Jack Bogle, euer Firmengründer, wohl die Persönlichkeit, die mich als Investor am meisten geprägt hat. Und wenn ich dieses Buch nehme, The Little Book of Common Sense Investing, zu Deutsch heißt es ja das kleine Handbuch des vernünftigen Investierens, muss ich sagen, gehört immer noch zu den Top 5 Finanzbüchern, die man gelesen haben muss. Aber das Schöne ist ja, Bogle war nicht nur ein Schreiberling, sondern der war vor allem ein Macher. Deswegen so ganz zu Anfang, auch für diejenigen, die mit dem Namen Jack Bogle vielleicht noch nicht so viel anfangen können. Nimm uns mit auf so eine kleine Zeitreise. Wer war das? Was hat ihn angetrieben? Und wo finden wir ihn denn noch heute, abseits vom Bücherregal?
Ja, sehr gerne. Ich meine, es ist ein Privileg, wie du darüber sprichst. Ja. Genauso ist es auch noch ein Privileg, für Vanguard arbeiten zu dürfen, weil dieses Erbe und so wie Jack Bogle Vanguard gegründet hat, das lebt einfach heute noch weiter. Ja. Jack Bogle war in der Finanzindustrie aktiv und hat dann in den 70ern den Ursprung gelegt für Vanguard. Und die Idee dahinter war, dass Anlegen und Investieren nicht kompliziert sein muss, sondern wenn man ein paar Sachen berücksichtigt, wenn man auf Fehler achtet, dass es ganz einfach sein kann. Ja, das ist auch sinngemäß eines der berühmten Zitate von ihm. Und dann hat er Vanguard gegründet und die Idee hinter der Gründung ist, dass man nicht, also es gibt ja dieses Prinzipal-Agenten-Problem, handelt derjenige, der das Geld verwaltet, immer ideal im Sinne der Kunden. Und das wollte Bogle mit der Gründung von Vanguard und mit dem Auflegen des ersten Indexfonds für Privatanleger, wollte eben das lösen.
Ja, da gibt es ja ein schönes Buch auch zu von Markus Koch. Und wo sind die Yachten der Kunden? Ja, also die Vermögensverwalter, die sich dann richtig was leisten können. Aber eigentlich sind diejenigen, die reich werden sollen, ja die Kunden. Und Bogle hat ja viele Prinzipien mit formuliert, hat aber gleichzeitig ja auch dann wirklich konkret Produkte daraus gemacht. Ja, wir haben eben schon gesagt, passives Investieren, großes Thema für Bogle. Er ist ja nicht der Erfinder der ETFs, aber der Mitinitiator der ersten Indexfonds. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen einen kleinen Blick in die Geschichte geben.
Ja, sehr gerne. Also ich meine, wir sind immer noch in den 70ern und man hat nicht den Datenschatz, den man heute hat, 50 Jahre später. Ne? Also man sieht heute, dass die Auswahl von einzelnen Aktien, die Auswahl von Titeln im Portfolio und auch das Handeln, das Aktivsein im Portfolio nicht unbedingt zu einem besseren Ergebnis führt. Ne? Und das war die Idee, die Bogle hatte, weil gleichzeitig, wenn man sich einfach gesagt auf den Index legt, dann kann man das auch kostengünstig, also ohne Entscheidungen im Portfolio-Management zu treffen, kann man das kostengünstig darstellen. Und dann hat er noch eine andere Idee gehabt, was ganz wichtig ist für Vanguard, und zwar diesen genossenschaftlichen Charakter der Firma. Ja? Dass man sagt, okay, es gibt keine Aktionäre, denen die Firma Vanguard gehört, sondern, können wir später gerne drüber reden, wie, aber die Firma gehört letztlich den Anlegern in den USA. Und somit hat man diese Gleichschaltung von Interessen versucht. Und dann hast du ja schon kurz angedeutet, dass es gewisse Prinzipien gibt. Und eines dieser Prinzipien ist eben, auf die Kosten zu achten, weil all das, was in die Kosten, in die Kosten reingeht, geht halt von der Rendite raus. Ja? Und das zweite ist, da möglichst diversifiziert anzulegen, also eine Balance im Portfolio zu haben, so breit wie möglich, und von der Marktentwicklung, die ja wiederum von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt, davon eben zu profitieren.
So, jetzt haben wir ganz, ganz viel. Ich will nochmal zu einem Thema zurück, was du ganz am Anfang sagst, warum nicht einfach in den Index zu investieren. Das ist für uns heute gang und gäbe, aber das war ja in den 70er Jahren eben schon etwas sehr Besonderes. Indizes kannte man, der S&P 500 wurde ja seit den 50er Jahren dann auch nicht nur irgendwie zurückgerechnet, sondern börsentäglich und dann hinterher Near-Time, wie man es heute nennen würde, auch publiziert. Aber das war halt ja eigentlich eine reine Informationsveranstaltung. Man konnte die Börsentendenz damit irgendwie nachvollziehen. Es war eine Benchmark für Vermögensverwalter, die man natürlich am liebsten übertroffen hat. Aber man konnte eben nicht direkt rein investieren. Und das war ja dann schon die erste Leistung, dass er gesagt hat, okay, also ich will nicht irgendwie nur etwas sehen können, sondern ich will es wirklich nutzen. Und das war allerdings kein ETF, sondern das war ein klassischer Investmentfonds.
Genau, das war ein Fonds, der eben nicht an der Börse minütlich, sekündlich gehandelt werden konnte, sondern es gab halt nicht jederzeit die Preisfeststellung, sondern wie beim klassischen Investmentfonds eben einmal am Tag. Und in diesem Fonds wurde dann das Geld der Anleger gebündelt und dann so angelegt, wie der breite Markt eben aussieht.
Ja, also die einzelnen Aktien. Im Grunde würde man heute sagen, ja, Physical Replication. Die Aktien wurden genau mit den Anteilen hineingekauft, mit denen sie auch im Index waren. Man brauchte keine Fondsmanager, die rumfuhren und Research machten, und entsprechend günstig war das Ganze. Wie war die Reaktion der Wall Street auf diesen Typen, auf diesen Jack Bogle, der ja vielleicht sehr innovativ war, aber gleichzeitig muss ja auch frühzeitig klar geworden sein, das ist einer, der unsere Margen kaputt macht.
Ja. Also ich meine, das ist, man sagt das so einfach, du sprichst jetzt über die Gründungsphase. Das waren ja lange, lange Jahre, in denen Bogle die Anleger und den Markt davon überzeugen musste, dass das eine gute Sache ist.
Ja. Das war nicht wenn so, wir, hey, hier haben wir was ganz Günstiges, ja, und dann kamen die Milliarden geflogen.
Ganz im Gegenteil, weil es gibt ja hervorragende, überzeugende Argumente, weshalb man jemand anderen, der dann ein Profi ist, das Geld managen lassen soll. Ja. Und jetzt, deswegen sagte ich, 50 Jahre später, haben wir eben die ganzen Daten und wir sehen, ja, es kann sein, dass es gute Manager gibt, kann aber auch nicht sein. Aber was ich weiß, wenn ich im Index bin, ja, kriege ich die Marktrendite so. Und weil du innovativ ansprichst, ja, wir machen im Prinzip bei Vanguard seit Gründung etwas, was sich da nicht so viel verändert. Das heißt, dieses disruptive Element über die Dekaden, das war ja nichts, was über Nacht passiert, sondern der Markt hat sich in die Richtung entwickelt. Und es gibt so ein bisschen, ich finde das immer etwas vermessen zu sagen, der Vanguard-Effekt, aber das hat irgendwann mal die Presse aufgegriffen, weil wir haben natürlich immer versucht, die Kosten so günstig wie es geht zu halten. Ja? Und wenn Vanguard größer wurde, wurden die Kosten auch über die Zeit gesenkt. Das heißt, wenn man sich das in der Kurve anschaut, sieht man so richtig schön, wie über die Dekaden die Kostenquote der Vanguard-Produkte runtergeht. Und die Branche, die folgt da hinterher. Ja? Wie gesagt, ich finde es ein bisschen vermessen zu sagen, das ist wegen Vanguard, aber da ist eine Korrelation. Ja. Vanguard hat über die Jahre die Kosten gesenkt, die Industrie ist nachgelaufen, hat über die Jahre die Kosten auch gesenkt. Und wenn man denn der einen Aussage glaubt, dass Kosten Rendite fressen, dann ist das sicherlich ein guter Dienst, den da Jack Bogle mit der Gründung von Vanguard über die Jahre da erzielt hat.
Ja, und man kann zumindest ja festhalten, dass Bogle der erste aus der Finanzindustrie war, der sich so vehement gegen diese hohen Kosten positioniert hat, der das ja so eine Tyrannei der kumulierenden Kosten genannt hat, ja, die ein finanzielles Wunder sind, nur eben umgekehrt in Anspielung auf den Satz vom Zinseszins als achtes Weltwunder. Und natürlich auch Kosten akkumulieren, und je höher die Kosten sind, umso größer ist dann irgendwann der Rendite. Nachteil. Aber das war eben nichts, ne, womit man gleich mal viel Geld einsammeln konnte, sondern es war eine ziemliche Ochsentour. Was würdest du sagen, wann war so der Punkt erreicht, wo man auch bei Vanguard und auch im Leben von Jack Bogle sagen konnte, also das war jetzt mit diesen günstigen Indexfonds nicht irgendwie nur so eine spinnerte Idee, sondern das könnte wirklich was werden. War das, als es das dann auch als ETF gab, kam ja State Street 1993 dann mit raus, oder war das schon viel, viel später erst?
Boah, also dass es so wirklich dann stark gewachsen ist, würde ich tatsächlich sagen später. Ja. Wenn man sich die wissenschaftliche Literatur dahinter anschaut, die das so ein bisschen begleitet hat, hat das wahrscheinlich in den 90ern dann Fahrt aufgenommen. Ja. Und dann vielleicht mit der als man dann gemerkt hat, dass man damit wirklich gut wächst, weil das radikale Experiment hat funktioniert. Also zum einen war es Experiment Indexfonds, zum anderen diese Struktur der Firma. Man hat gesehen, es funktioniert, und dann war Wachstum eine Konsequenz. Ja. Man ist in den USA gewachsen, wo wir immer noch am größten sind. Man ist international gewachsen und hat neue Märkte aufgemacht. Also ich weiß es jetzt nicht genau, wann da die eine Billion geknackt wurde. Inzwischen ist es einer der großen Vermögensverwalter mit über 10 Billionen US-Dollar. Aber da war das wahrscheinlich, wann es so wirklich Fahrt aufgenommen hat. Ich würde sagen, also meine Tendenz wäre nach den 90ern, so richtig in den 2000ern wahrscheinlich.
Ja, 10 Billionen US-Dollar. Ja,
inzwischen sind es, glaube ich, tatsächlich 12.
Ja, weswegen, so wenn man ungefähr, natürlich reinschaut in die Aktionärsstruktur von großen Firmen, da sieht man eben oben immer dieselben Adressen, und dann ist immer die Frage, ob Vanguard jetzt dann eben auf Platz 1 oder auf Platz 2 ist. Hängt immer davon ab, um welche Indizes es geht, in denen diese Firmen drinstecken. Aber es ist eben ja kein eigenes Geld, es ist Geld, was ihr eben treuhänderisch für die Eigner eurer Fonds und ETFs entsprechend verwaltet. Und du hast eben schon angesprochen, da gibt es ein ganz besonderes Modell nochmal, was vielleicht auch eine Erklärung dafür ist, warum Vanguard häufig Kostenführer sein kann. Denn ihr müsst keine Aktionäre glücklich machen und habt auch jetzt keinen Mehrheitseigner, so wirklich die Erben von Jack Bogle, die jetzt sagen, so, jetzt wollen wir mal kräftig Dividende sehen.
Ja, also in Kürze, die internationalen Einheiten, also zum Beispiel hier in Deutschland, die gehören indirekt Vanguard in den USA, und Vanguard in den USA gehört den Fonds, und die Fonds gehören den Anlegern in den Produkten. Ja. Und somit hat man haben wir eine Kostenquote, natürlich müssen wir Dinge bezahlen bei Vanguard, aber wir haben keine Dividende, die wir ausschütten müssen. Wir müssen keine Profite erzielen für unsere Eigentümer, die sich freuen darüber, dass wir einen Gewinn ausschütten. Ja. Sondern wenn wir da so eine gewisse Skalenstufe erreichen, dann können wir überlegen, was ist das Beste für alle unsere Anleger. Und das kann sein, dass wir wachsen als Konsequenz. Das kann aber auch sein, dass wir sagen, okay, wir senken die Kosten wieder. Und du hast jetzt gerade das angesprochen. Natürlich ist es schön, da für die Anleger auf die Kosten zu achten, aber man muss auch so fair sein. Gerade ETFs in Deutschland, die sind alle relativ günstig. Ja. Da würde ich jetzt nicht sagen, schaut unbedingt auf Vanguard. Es gibt andere, die machen das auch super. Nur wenn wir jetzt auf die gewichtete Kostenquote schauen, ja, weil wir auch nur die breiten Indizes abbilden, nur breit diversifizierte, relativ einfache oder einfach verständliche ETFs haben, da ist nichts Kompliziertes drin, keine Themeninvestments und so. Und dann haben wir so im Schnitt wahrscheinlich die niedrigste Quote. Aber man muss so fair sein, dass es einfach auf einzelnen Produkten, ja, da machen die anderen einfach auch einen hervorragenden Job und bieten auch tolle Produkte an.
Ja, man sieht das ja auch, Wettbewerb belebt das Geschäft. Genau, ja. Ja. Und dass es ja gerade bei den marktbreiten Indizes doch einige Spieler gibt, die das auch in sehr hoher Skalierung sehr günstig anbieten können. Das ist ja was, wovon Anlegerinnen und Anleger auch profitieren. Und das ist sicherlich auch eine der Säulen der Demokratisierung von Geldanlage zusammen mit den digitalen Investmentplattformen und zusammen mit dem Zugang auch zu Content. Aber lass uns noch mal kurz über diese Kosten reden. Also für uns als Anlegerinnen und Anleger ist es natürlich total erfreulich, wenn die Kosten immer weiter runtergehen. Wenn ich nicht nur sagen kann, naja, also ich habe jetzt einen Indexfonds oder ETF, mit dem ich für 0,1 irgendwas oder sogar 0,0 irgendwas Prozent im Jahr einen marktbreiten Index mit 2000, 5000 einzelnen Aktien oder auch Anleihen abbilden kann. Großartige Sache. Gleichzeitig wissen wir natürlich alle auch, dass Produkte nur dann am Markt langfristig erfolgreich sind, wenn die Anbieter auch Spaß haben daran, wenn sie auch Marge machen. Lassen wir das Genossenschaftsmodell mal außen vor. Wo geht denn das hin mit diesen Kosten? Ist das möglich, dass dieser Kostenwettbewerb immer noch weitergeht und dass wir irgendwann Zero-Cost-ETF haben, dass wir eine Situation haben, wo die ETFs dem Anbieter auch keinen Spaß machen oder natürlich in eine Situation kommen, dass wenn man nach außen bei den sichtbaren Themen wie Total Expense Ratio nichts mehr verdient, dass dann doch wieder irgendwelche komplexen Konstruktionen kommen, wo man dann sagt, naja, da können wir noch mal irgendwie ein bisschen Geld abziehen.
Ja. Es gibt so eine Betrachtungsweise, das nennt sich Total Cost of Ownership. Also was sind denn die gesamten Kosten, ein Anlageprodukt zu besitzen? Ja? Und visibel habe ich immer die Total Expense Ratio, also die Gesamtkostenquote pro Jahr.
Sozusagen die Managementgebühr, die ausgewiesen ist, genau, in euren Factsheets, genau, bei jedem, genau, anderen Emittenten auch.
Genau, da sieht man dann die jährliche Kostenquote so. Und das ist das, was Anleger oft sehen. Ja. Es kann aber auch andere Möglichkeiten geben, dass das Investmentprodukt über die Zeit tatsächlich teurer ist. Ja. Zum Beispiel Spreads, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufpreis, auch bei Emissionen, ja, oder beim Handel. Es kann sein, dass es andere inhärente Kosten gibt, so. Und je niedriger all diese anderen Kosten eben sind, desto fairer ist es und desto relevanter wird diese visible Zahl, die man sieht. Und wahrscheinlich sollten die Anbieter darauf achten, die gesamten Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Und ich finde den Trend natürlich gut, dass die ETFs günstiger werden. Aber was dann nicht so vorteilhaft ist, wenn die ETFs günstiger werden, aber an einer anderen Stelle Geld verdient wird, was nicht so visibel ist für die Kunden. Also insofern halte ich es für schwierig, also zum Beispiel, ich will da gar nicht auf die ganzen Sachen eingehen jetzt, aber wie zum Beispiel Bestandteile des ETFs zu verleihen und solche Sachen, ja. Da gibt es verschiedene Wege, wie man zusätzlich Geld verdienen kann. Aber wahrscheinlich ist es das Beste, und das versuchen wir auch, dass man das so fair wie möglich gestaltet, dass man all die anderen Kosten niedrig hält und dann eben über diese Gebühr, die jährliche, Geld verdient und die dann fair, aber niedrig hält. Und da muss ich sagen, wenn man die anderen Ertragsmöglichkeiten auch niedrig hält, dann wird eine Null schwierig, ja. Ja. Also es gibt Indexanbieter, die wollen die Indexanbieter sind inzwischen auch eine Brand, ja, die wollen auch Geld verdienen und die gehören dazu in dem Spiel, und dass am Ende da eine Null steht, schwierig.
Es gibt in den USA tatsächlich ein paar ETFs, die sogar schon negative Gebühren haben, weil sie so spezielle Aktien im Portfolio physisch halten, dass darauf relativ hohe Leiheerträge dann erzielt werden können. Ja, die kommen dann den Anlegern zugute, aber das sind natürlich dann alles Nischenprodukte und das ist dann auf keinen Fall ein Qualitätsmerkmal, und auf den S&P 500, der Markt auch in der Leihe ist so liquide und so kompetitiv. Das wird wohl nicht funktionieren.
Ich halte es für sinnvoll, dass die Kunden am Ende verstehen, was das Produkt macht. Und wenn es einfach ein diversifiziertes Produkt ist, was eine Jahresgebühr hat, dann ist das eine faire Sache. Wenn man jetzt null oder negative Kosten hat und an anderer Stelle verdient, sollten die Anleger das wenigstens wissen. Ja? Wenn das transparent ist, okay, fair, aber ich bin der Meinung, vielleicht nähert man sich dieser Null noch etwas weiter, aber eine Null wird in der Breite schwierig.
Dazu kommt ja auch dann so eine Gesamtrechnung bei vielen Anbietern, die ja jetzt auch aktive ETFs machen, die deutlich höher gepreist sind. Und wenn man sich das dann tatsächlich mal anschaut für die USA, dann sieht man so ein bisschen so eine Untertassenformation, dass wenn die aktiven ETFs einbezogen werden, natürlich die durchschnittliche Total Expense Ratio schon wieder ein bisschen steigt. Also ist das vielleicht auch so ein Ausweg für die Industrie. Nachdem wir so viel über Kosten gesprochen haben, über Verpackung gesprochen haben, wollen wir jetzt mal über das sprechen, was denn tatsächlich drin ist im Produkt, im Indexfonds, im ETF. Und ja, da bin ich natürlich der Versuchung erlegen, das so ein bisschen aufzuziehen an so ein paar Zitaten von Jack Bogle, der ja nun wirklich einen sehr reichhaltigen Schatz an Weisheiten hinterlassen hat. Und eines meiner Lieblingszitate ist natürlich die Sache mit der Stecknadel und dem Heuhaufen. Don't look for the needle in the haystack, just buy the haystack. Such nicht die Stecknadel, kauf gleich den ganzen Heuhaufen. So eines der Grundprinzipien von Jack Bogle, also die breite Diversifikation, ist natürlich auch so ein Ding von Balance innerhalb der Investments. Wo finde ich jetzt dieses Prinzip bei euch heute wieder?
Also das Zitat, wenn man es noch weiter denkt, geht es ja in die Richtung, kauf den gesamten Markt, also kauf den Heuhaufen, weil den Aktienmarkt langfristig zu halten ist ein Gewinnerspiel und eben die einzelnen Aktien zu suchen oder den Markt zu schlagen ist dann am Ende ein Verliererspiel. Wie wir das finden, ist in den Anlagezielen ganz fest verankert. Also wir haben über Kosten gesprochen, aber auch über die Ausgewogenheit und am Ende geht es dann auch um Disziplin. Ja. Ich glaube, dass es einfacher ist, langfristig und diszipliniert zu sein, wenn man ein bisschen die Aufregung rausnimmt. Und die Aufregung nimmt man wahrscheinlich dadurch raus, also man hat ein Anlageziel und man will diszipliniert sein. Dann nehme ich wahrscheinlich die Aufregung raus, wenn ich mich nicht auf einzelne Trends, nicht auf einzelne Aktien konzentriere, weil das ist unheimlich viel Arbeit, das ist unheimlich viel in diesem Spekulieren steckt unheimlich viel Aufregung und so Sensationsgeilheit drinne. Ja, ich habe eine Aktie, die hat sich verdoppelt. Ja, kann mal funktionieren, aber würde ich mein gesamtes Vermögen in 3 Aktien stecken oder würde ich mein gesamtes Vermögen aufteilen auf ein Hebelprodukt, auf Krypto und auf Einzelaktien? Wahrscheinlich nicht. Könnte ich mein gesamtes Vermögen breit in den ganzen Heuhaufen investieren? Wahrscheinlich ja, ja. Und somit sind die Produkte auch so aufgelegt. Ich meine, wir sind stolz drauf. In Deutschland gibt es ungefähr 40 ETFs in verschiedenen Anteilsklassen, aber es sind so 40 ETFs. Andere Anbieter sind stolz drauf, dass sie über 300 ETFs haben, weil sie viel mehr anbieten. Das ist bei uns nicht so, sondern wir sagen, okay, der breite Markt ist das, was man im Portfolio haben sollte. Und im breiten Markt kriegt man über diversifizierte Produkte. So einfach ist das.
Naja gut, aber wenn ich jetzt sage, es geht wirklich um den Heuhaufen. Den Heuhaufen als Ganzes.
Ja.
Warum brauche ich dann, wenn man Bogle konsequent zu Ende denkt, 40 Produkte? Eigentlich würde es doch dann reichen zu sagen, es gibt einen globalen ETF, der am besten Werte aus allen Kapitalisierungsklassen abbildet. Also sozusagen All World, All Cap. Vom Mega-Cap bis zum Small-Cap, den nicht handelbaren Gerümpel da, die Micro-Caps lassen wir vielleicht mal raus. Oder ich kann auch sagen, okay, Small-Caps ist vielleicht ein bisschen zu schwierig dann auch in der Full-Replication, treibt die Kosten. Wir konzentrieren uns auf die Top 80% der Kapitalisierung. Ja. Da sind wir so irgendwie beim FTSE All-World. Ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern als Basisinvestment haben. Warum braucht's, wenn ich bei Bogle bin, dann noch diese ganzen anderen Produkte? Da ist doch dann alles drin. Ist ja irgendwie nicht ganz konsequent, oder?
Also du sagst ja, dass viele den breiten Markt halten. Ja, wir machen derzeit eine Portfoliostudie und schauen uns, es sind tatsächlich ungefähr 170.000 echte Portfolios von selbstentscheidenden digitalen Online-Kunden an und sind auch Scalable-Kunden dabei. Unter den 170.000 Anlegern ist die Verteilung der Vermögenswerte 65% in weltweite ETFs. Also über 90% geht da in Aktien. Ja? Das meiste ist dort Aktien. Und innerhalb der ETFs sind 65% in weltweiten ETFs und 31% in Regionen wie zum Beispiel Europa oder USA. Ne? Und nur 4% sind Themeninvestments. So, das heißt, viele machen das ja genau so. Und ich will überhaupt nicht widersprechen, sondern ich will eher ergänzen. Es gibt einfach im Portfolio, und die Frage ist ja, wie werden Indexprodukte benutzt und werden Indexprodukte auch nur passiv benutzt? Indexprodukte können ja auch benutzt werden, um zu sagen, ich möchte eine, nennen wir sie mal sehr große, hochgewichtete Region in der Welt, wie die USA, untergewichten und möchte eher Europa aktuell höher gewichten. Ja? Dann kann man ja sagen, okay, man weicht von der Marktkapitalisierung, die weltweit eben so ist, wie sie ist, ein bisschen ab und gewichtet andere Regionen höher.
Das heißt, ich bastel den Heuhaufen neu zusammen.
Ja, man bastelt den Heuhaufen neu zusammen. Ja, geht
ja ein bisschen von der reinen Bogellehre
geht
weg.
Geht von der Bogellehre weg. Ich möchte auch nicht sagen, dass das der Weg ist, den wir für den besten halten, aber wir bieten es an. Ne? Also klar, der Bogle-Weg wäre, man kauft alles, man kauft ein Produkt.
Das wäre wirklich all world, all cap.
Ja, und ich glaube, ja, genau, man macht das.
Kapitalisierungsgewichtet, also momentan mit dem US-Klumpen,
genau, mit dem Tech-Klumpen.
Aber gab ja auch schon mal andere Zeiten, wo die USA weniger Gewicht hatten,
genau.
Wo Asien
und Japan wenn die Gewichte sich eben wieder verschieben, dann verschiebt sich dann auch dieser Index wieder. Viele haben ja Angst davor, dass, naja, wenn jetzt Tech und USA so hoch gewichtet wird und das dann mal eine Zeit lang underperformen würde, dann habe ich ja ein schlechteres Portfolio. Kann sein, kann nicht sein. Ja. Japan war auch mal extrem hochgewichtet in der Welt, Anfang 90er zum Beispiel, ja, oder Ende 80er. Und hat Japan ja lange Jahre nicht wieder die Höchststände erreicht. Ja. Und irgendwann haben sie es dann wieder. Und jetzt sind sie, ich weiß nicht, irgendwas unter 10% wahrscheinlich. Und trotzdem ist der gesamte Markt, der Heuhaufen, ja gestiegen. Ja,
ja, also insofern, auch selbst in den 90er Jahren, als das ja von
genau,
über
ja, ja,
40
ja,
Prozent Japan ja. bis auf etwas über 10% ja, runterging.
Und hat trotzdem geklappt.
Trotzdem waren ja die 90er genau. Jahre richtig gute genau. Börsenzeiten.
Deswegen, also das ist jetzt so mit den USA und mit Tech, wenn man meinungsfrei investiert, dann reicht wahrscheinlich dieses eine Produkt so. Wenn ich jetzt aber mir passive oder Indexprodukte ins Portfolio legen will, um auch hier oder da eine Meinung zu haben, wie zum Beispiel, eigentlich geht jeder Podcast derzeit über AI und was als nächstes kommt. Ne? Lass uns da nur eine Randnotiz. Wir denken, dass AI jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man weiter die Tech-Aktien haben sollte, sondern vielleicht die Länder oder die noch nicht so stark von AI profitiert haben. Ja? Wenn man jetzt sagt, okay, dann möchte ich einzelne Länder, die ältere Industrien haben, weil die in den nächsten 10 Jahren davon profitieren werden. Fair enough. Das ist ja eine Meinung, die kann man ja haben. Ja? Und dann würde ich sagen, okay, ich weiche ein bisschen von dieser Welt ab und gewichte einzelne Regionen höher. Zumindest haben wir das im Angebot. Die Bogellehre wäre, nimm gar nicht erst einen ETF, weil da ist man ja verleitet, auch stündlich zu handeln.
Da kommen wir gleich noch, dass Bogel das ja kritisch gesehen hat.
Wäre nicht den Heuhaufen zu nehmen, sondern ja, seine Lehre wäre, nimm den Heuhaufen. Wir würden sagen, man darf das ruhig ergänzen.
Nimm den Heuhaufen, pack ihn dir ein bisschen anders zusammen, aber lass dich dabei nicht von Moden leiten, weil da waren jetzt gerade in deinem Statement schon zwei Themen drin, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr stilbildend sind, aber über die man natürlich auch kontrovers diskutieren kann. Nämlich einerseits Themen-ETFs, die es bei euch nicht gibt, und andererseits eben Länder- und Regionen-ETFs, wo ein ganz klarer Fokus bei euch ist. Lass uns erstmal über die Themen-ETFs sprechen.
Ja.
Also ist ja allgemein bekannt, wann immer es um Anlagethemen geht, bin ich im ersten Moment immer wahnsinnig begeisterungsfähig. Ich finde das toll, was es alles so an Themen gibt. Und dann hole ich gleich immer so als das kleine Engelchen auf der anderen Seite diese Studie heraus aus Arizona, wo man nämlich nachvollziehen kann, dass die Themen-ETFs in den ersten 5 Jahren ihres Daseins nach ihrem Launch risikoadjustiert 30% verlieren. So, also das sind schon immer so Hype-Fallen. Ihr sagt jetzt grundsätzlich, nee, also Themen-ETFs habt ihr gar nicht in den USA, so ein paar Sektor-ETFs vom S&P 500, also die klassischen Schubladen, Energieaktien, zyklischer Konsum, die ja auch immer schwieriger werden durch die Megacaps von der Einordnung. Aber du hast jetzt gesagt, so KI. Es gibt bei euch keinen KI-ETF.
Genau.
Es gibt keinen Defense-ETF. Heißt es nicht auch irgendwie, dass ihr da auf Potenzial verzichtet? Und das ist auch schon so ein bisschen irgendwie, ja, so eine so ein bisschen anachronistisch ist, weil er sagt, also das, was Menschen bewegt, das, was Gesellschaften ja auch stark beeinflusst, das wollen wir gar nicht separat investierbar machen.
Lass uns gleich unbedingt zu dem letzten, was Menschen bewegt und auch diese Emotionalität im Markt, da will ich unbedingt gleich noch was dazu sagen. Aber erst zu Themen-ETFs, ja. Also bauen wir es mal von unten hoch. Ja, ich habe einzelne Aktien, zum Beispiel ehemaligen Chiphersteller, der derzeit in AI führend ist. Ja? Oder ich habe irgendwie ganz tolle AI-Profiteure, einzelne Aktien. Natürlich haben die sich besser entwickelt als der Markt. Aber hätte ich das vorher gewusst, ja, hätte ich da all mein Geld reingesetzt, finde ich es geil zu erzählen, ich habe eine Aktie, die sich verdoppelt hat. Ja, von mir aus. Aber der Punkt ist doch, da geht man halt inhärente Risiken ein, die man im breiten Markt nicht hat. So, jetzt bauen wir es mal von unten hoch. Jetzt hat man einzelne Defense-Aktien, man hat einzelne AI-Aktien und man freut sich, alles toll gelaufen. So, wie viele andere sind denn überhaupt nicht toll gelaufen? Ja? Und jetzt lass uns mal diese Dinger bündeln in einen Themen-ETF. Finde ich immer noch besser, als die einzelnen Aktien rauszupicken, weil dann habe ich in einem konzentrierten Portfolio, weiß ich nicht, 20, 30 Aktien, die sind da drin, decken ein Thema ab, ich kriege ein Beta zu dem Thema, meine Meinung ist, das Thema wird super, finde ich immerhin besser als die einzelnen Aktien. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Das Problem ist, dass alles, was wir sagen, ist keine deterministische Wissenschaft. Ja? Es ist keine Naturwissenschaft, sondern wir können nur mit den Daten arbeiten, die wir haben. Und wenn wir jetzt in die Daten reinschauen, dann müssen wir über Durchschnitte sprechen. Ja? Es gibt eine Handvoll, die outperformen, fairer Punkt. Aber lass uns über Durchschnitte sprechen. Wenn du dir die Themen-ETFs anschaust, und da gibt es eine Studie von Morningstar, dann schlagen nur rund 20%, also jeder fünfte Themen-ETF, schlägt den jeweiligen Index. Ja, den er sich als Benchmark gesucht hat. Und im Durchschnitt, wieder Durchschnitt, ja, einzelne Outperformer kann sein, aber im Durchschnitt lagen die Themen-ETFs in einem 5-Jahres-Zeitraum bis Mitte 2025 8,5 Prozentpunkte hinter dem breiten Markt. Das heißt, der Durchschnitt der Themen-ETFs underperformt. So. Und das andere ist, was jetzt auch ein Problem ist, so Themen, weiß nicht, ob man da mal drauf springen will, rein, raus und das, was sowieso schwierig ist beim Anlegen. Nach 5 Jahren werden 30% der Themenfonds geschlossen und nach 10 Jahren sind über 50% der aufgelegten Themenfonds wieder geschlossen.
Weil es eben doch keine nachhaltigen Megatrends sind,
genau,
sondern dann irgendwelche kurzfristigen Moden oder weil dann vielleicht auch einfach die Aktien ausgehen. Ne?
Ja,
denken wir mal so an Sustainable Future of Food,
ja.
so ein Ding. Ja, ich meine, das war ja vor 5 Jahren, war das ja richtig geil. Da hattest du dann so eine Beyond Meat, da hattest du eine Oatly, eine Vegans. Ja gut, das sind Unternehmen, die kannst du jetzt einfach in einen Indexfonds nicht mehr
die
wirklich
sind,
reinnehmen,
nicht mehr
weil
sichtbar.
Kapitalisierung nicht mehr da
aber
ist.
Index sprichst du an, ja? Die underperformen, werden kleiner, die outperformen, werden größer in einem breiten Indexfonds und deswegen kann man sich einfach, also wieder mal, ja, einen Heuhaufen kaufen, sich auf den Markt legen und dann profitiert man nämlich von allen Themen, die es gibt und von denen, die gerade noch besser performen, profitiert man durch die Marktkapitalisierungsgewichtung noch mehr. Ja? Das heißt, was viele denken, man legt sich einen breiten weltweiten ETF rein und noch einen AI-ETF und noch ein paar einzelne Aktien. Da habe ich ja so ein signifikantes, man sagt Exposure, also mich ja so stark positioniert für einzelne Themen. Kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Ja? Also das weiß ich nicht, ob man da nicht zu viele spezifische Risiken eingeht, die man ja schon hat, wenn man im breiten Markt ist.
Also insbesondere, wenn man hier gerade beim Beispiel KI auch sagen muss, es ist ja eben vielleicht nicht die Tech-Branche, die davon durchweg profitiert.
Wir haben ja gerade
auch dieses Thema mit Software und Death by AI, FOBO, the fear of becoming obsolete, sondern es können ja gerade die alten Industrien
sein, die
vom Einsatz von KI dann wirklich profitieren in Form von Produktivitätsfortschritten und mehr Effizienz. Also mein schönstes Beispiel ist da immer der Rohstoffsektor, der natürlich immens besser aufgestellt sein kann, wenn man mit KI-Tools die Förderung optimiert und auch schon insgesamt die Suche nach entsprechenden Vorkommen. Und insofern, das spricht natürlich alles für diesen breiten Ansatz. Dazu ist ja immer für mich die Gelegenheit, über Stecknadel und Heuhaufen zu sprechen, wenn ich über Hendrik Bessenbinder und seine Forschung darüber spreche, wo kommen denn eigentlich die langfristigen Aktienrenditen her? Von 2-4% aller Aktien. Dazu gibt es auch eine Community-Folge, in der ich das nochmal sehr ausführlich darstelle. Insofern, ja, verstehe ich vollkommen, warum ihr sagt, nee, Themen-ETFs sind toll. Manchmal sind es ja auch Themen, die wirklich länger tragen oder Sektoren, Subsektoren, wie beispielsweise Mining, wie beispielsweise momentan ja auch Defense. Aber man muss es immer kritisch hinterfragen. Ihr sagt stattdessen, Schwerpunkt sind Länder-ETFs und Regionen-ETFs, wenn es darum geht, den Heuhaufen ein bisschen nachzubauen.
Großes Wenn. Also unsere Flaggschiff-Produkte sind schon die weltweiten großen Indizes,
Und auch wobei in den USA natürlich, wo man ja sowieso einen etwas anderen Blick auf die Welt hat, da ist ja der S&P 500 ETF auch schon eine Größe und Marktführer jetzt.
Da muss man sagen, das ist tatsächlich sehr groß. Ich meine damit, wenn wir auf deutsche Anleger schauen bei Online-Brokern, zum Beispiel, da sind die weltweiten klar bevorzugt. Und lass mich nochmal zu dem, weil wir gerade so viel über Themen, weißt du, wir reden über Themeninvestments und Themen-ETFs und Welt-ETFs, so als wäre es so, nimm das eine, nimm das andere. Ich würde ganz gern kurz darüber sprechen, also im Englischen, what's the job to be done? Welches Problem soll das Produkt lösen? Ja? Wenn ich das Problem lösen will, ich möchte Excitement haben, ich will Aufregung haben, ich will im Gehirn ähnliche Regionen ansprechen.
Wie gehe ich Rafting oder Klettern
beim Geld einsetzen bleiben. Ja? Also ich setze Geld ein, dann möchte ich ja, dass mein Geld mehr wird. So, ich kann Roulette spielen, ich kann Poker spielen. Ich glaube, das löst im Gehirn auch was aus. Ja? Ich kann auf einzelne Hebelprodukte oder einzelne Aktien setzen. Ich kann da reingehen, ich kann da rausgehen. Das ist so ein bisschen so dieses Sensations- und im Gehirn steuert das wahrscheinlich ähnliche Sachen an. Also welches Problem wollen wir lösen? Wollen wir psychologisch jemanden begleiten, der auf Aufregung setzt, oder wollen wir eine langfristig sinnvolle Vermögensanlage bauen? Ja? Und ich glaube, die Antwort ist dann klar. Und ich finde es total spannend. Ich habe mir eine Studie aus Finnland angeschaut. Ja? Und da geht es genau um die Psychologie und die Unterschiede bei Anlegern. So. Und jetzt haben die in Finnland, ist unglaublich, haben Daten über alles. Die haben zum Beispiel Strafzettel, Datenbank. Also sie wissen über jeden Menschen, wer wann wie einen Strafzettel bekommen hat. Und das ist ziemlich kritisch, weil, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals, als die Studie gemacht wurde, zwischen 2000 und 2010, hat man, die Höhe des Strafzettels war geknüpft ans Vermögen. Und da gab es Nokia-Manager, die haben dann bis zu 100.000 Euro Strafzettel für ein bisschen schneller fahren bezahlt. Also es ist durchaus kritisch so. Jetzt haben sie sich geschaut, haben sie psychologisch erklärt, okay, Sensationsgeilheit hat einen Zusammenhang mit schnellem Fahren. Ja. Das haben sie sich angeschaut, wie viele Strafzettel hatten Leute. Und sie haben sich angeschaut, bei der Militärmusterung hat man einen psychologischen Test gemacht, wie selbstbewusst man ist. Es wird dann in der Forschung overconfident genannt. Also die ein übertriebenes Selbstbewusstsein und überzeugt sind von sich selbst, und die mehr Speeding-Tickets bekommen haben, die neigen dazu, einen höheren Umschlag im Portfolio zu haben, mehr zu handeln. Ja?
Klingt logisch.
Es ist Wahnsinn, oder? Das heißt, wenn man da handelt und auch so tolle Produkte, was will man tun? Will man diese Aufregung erfüllen? Und dann könnte ja sein, dass die dann deswegen aber auch besser performen, ja, weil sie sind ja überzeugt von sich. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Also sie performen schlechter und handeln mehr. Was ich damit sagen will, ist, jeder Mensch, der anlegt, sollte sich bewusst sein, warum er anlegt, was das Anlageziel ist. Will ich ein bisschen Geld haben und damit hier ein bisschen hin und her? Oder will ich mein Vermögen langfristig vermehren? Ja, Zinseszinseffekt, ja, möchte ich davon profitieren, dass es jedes Jahr eben auf das, was es vielleicht mehr wird, noch mehr wird und vom Zinseszinseffekt profitieren? Das ist halt, muss man sich klären, für sich selbst klären, what's the job to be done? Und da denke ich, wenn es um langfristig geht, ist man mit ETFs, die breit aufgestellt sind, gut aufgehoben.
Ja, und zwar breit aufgestellt dann nicht nur in einem Thema, wobei, wie gesagt, es gibt wirklich nachhaltig gute Themen und auch in solchen Branchen, Sektoren ETF, aber das stimmt ja jetzt bei dem, was du gesagt hast, auch schon viel durch von der Kritik, die vor allem der späte Jack Bogle ja dann an ETFs auch geäußert hat, weil er fing ja an mit den Indexfonds und das waren eben klassische Investmentfonds, die man nicht so handeln konnte, und irgendwann ist das Bogle ja alles mit den ETFs ein bisschen viel geworden, weil er hat ja dann auch schon immer darauf hingewiesen, dass ETFs großartige Instrumente sind, aber dass sie uns eben nicht zwangsläufig zu besseren Anlegern machen und dass man ja auch noch diese Selbstdisziplin mitbringen muss. Das ist ja auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses Excitement. Ich habe ein paar schöne Zitate nochmal mitgebracht. Also der ETF ist wie ein großartiges Jagdmesser, das man zum Überleben im Wald benutzt. Aber in den Händen eines unerfahrenen Nutzers kann es dazu führen, dass man sich selbst die Kehle durchschneidet. Oder auch schön, was ja dann auch so ein bisschen Kritik an der eigenen Firma logischerweise ist, die Idee, dass man den Markt den ganzen Tag überhandeln kann, ist die Antithese zum langfristigen Investieren. Das ist ein Marketing-Gag, ich muss natürlich als Caleb auch so ein bisschen zurücktreten, ein Marketing-Gag, der den Brokern hilft, aber nicht den Anlegern.
Ist ja alles fair, die Argumente sind ja richtig, aber lass uns nochmal zur Gründung von Vanguard und zu Jack Bogle gehen und zu dem, wofür wir heute als ETF-Anbieter noch stehen wollen. Ja. Das ist Spekulation, führt einen da auf die falsche Fährte. Ja, man kann auch mit ETFs spekulieren, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache, so wie wir da drauf schauen. Und dann kommen die ganzen anderen Sachen. Ne? Kann man sein Anlageziel langfristig damit erfüllen, wenn man diszipliniert ist? Ja, man kann reinschauen täglich, man kann sogar minütlich reinschauen. Sollte man es tun? Vielleicht nicht. Ja. Und das andere sind die Kosten. Ja, es ist einfach so, dass ETFs in Deutschland viel prominenter, viel bekannter sind als Indexfonds. Wir bieten auch Indexfonds an in Deutschland, ja, wo man dann eben nicht täglich und minütlich handeln kann. Aber der Punkt ist ja die Ausgewogenheit, die Kosten, die dann dazu führen, dass es ein sinnvolles Produkt ist für langfristig. Faire Punkte, die du anbringst, ja. Man kann damit auch, wir sagen immer, daddeln hin und her und einen ETF kaufen und wieder verkaufen und rein raus. Das ist nicht der Kern der Sache.
Nein, aber es ist natürlich auch eine Freiheit, ja, dass ich eben nicht darauf angewiesen bin, so diesen ganzen Prozess beim Kauf und Verkauf eines Investmentfonds, wie das früher so war, durchging. Irgendwie mit T+3 hat man dann den Preis erfahren, auf den man dann tatsächlich investieren konnte, sondern ich habe einfach die Freiheit, das heute jederzeit zu tun, in dem Moment, auch dann, wenn ich gerade Zeit habe, eine Order zu geben, wenn ich gerade Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, schon auch diese Vision von 24/7. Das ist schon auch Teil dieser Demokratisierung. Das passt einfach in die Zeit heute, dass man nicht 3 Tage wartet. Man muss diese Freiheit ja nicht unbedingt dazu nutzen, ständig rein und raus zu gehen. Und da sind wir wieder bei diesem Faktor der Disziplin.
Genau.
Ich will noch auf ein anderes Thema hin, weil wir haben jetzt sehr ausführlich über Aufregung und Themen gesprochen. Das andere Thema ist Länder- und Regionen-ETFs. Mhm. Weil das, wenn man sich euer Angebot hier durchschaut, da sieht man dann tatsächlich, also ihr habt jetzt nicht Korea, Pakistan, Namibia und Argentinien, ja, aber ihr habt die großen Regionen und Blöcke der Welt als ETF. Ja, ihr habt den All World Cosmos dann eben in Developed Markets, etablierte Länder und Emerging Markets unterteilt. Ihr habt dann Europa, natürlich Großbritannien als solitär innerhalb Europas mit dem FTSE. Ihr habt einen S&P 500, ihr habt einen Asia Pacific ex Japan. Also dieses Regionenthema ist ja schon interessant. Man kann das jetzt ja von 2 Seiten aus sehen. Man kann ja einerseits sagen, das sind ja am Ende doch Zuordnungen, die vom juristischen Sitz eines Unternehmens herkommen. Ja. Und jetzt habe ich aber gleichzeitig allein in so einem Index wie im S&P 500 schon ganz oben Unternehmen, die sind in den USA beheimatet, weil sie dort auch die Möglichkeit und die Rahmenbedingungen hatten zu wachsen. Aber das ist ja kein US-Unternehmen, die machen global Geschäft, Microsoft 50% vom Geschäft außerhalb der USA. Das ist die eine Sache, wo ich sage, naja, ist es eigentlich mit diesen Länder und Regionen zeitgemäß? Dann kommt aber ein anderer Punkt dazu, dass wir ja gerade in den letzten 12 Monaten sehr stark über Deglobalisierung, De-Risking, Decoupling sprechen. Also, dass bestimmte Regionen die Globalisierung anders vorantreiben müssen und nicht mehr die Welt insgesamt. Wie blickst du so auf dieses Spannungsfeld?
Da steckt jetzt ganz schön viel drin. Lass uns zunächst mal auf diese eine Aussage eingehen. Unternehmen erzielen ja nicht zwangsläufig die Umsätze im Heimatmarkt. Ja. Ich glaube, wenn man sich das Buch von Bogle, also Little Book of Common Sense Investing anschaut oder auch auf die Historie schaut, dann hat man vor allem durchs Investieren so eine Beteiligung an der Wirtschaft bekommen. Ja. Und da steht auch drin, hey, beteilige dich an den US-Unternehmen, weil die US-Unternehmen stellen die Wirtschaft dar und dann hast du eine Beteiligung an der US-Wirtschaft. Ja. Das ist in einzelnen Regionen nicht so leicht. Zum einen ist es so, wie du sagst, die sind internationaler in den USA, die Unternehmen. Und zum anderen, wenn ich jetzt sage, ich glaube, die indische Wirtschaft wächst oder ich sage, ich glaube, die Emerging Markets wachsen, bekomme ich dann überhaupt mit meinem Investment das Engagement, was ich haben will? Ja? Und wenn man sich die nominalen Wachstumszahlen der Schwellenländer anschaut über die letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre, dann waren die ja höher als die Industrieländer. Aber die Investments in den Schwellenländern waren nicht zu jedem Zeitpunkt besser. Heißt, es ist gar nicht so leicht, das so abzudecken, wo man sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung beteiligen will. Und es ist genauso, wie du sagst, man kauft sich dadurch, wenn man jetzt einen DAX kauft oder also einen ETF auf dem DAX oder einen ETF auf dem S&P 500, kauft man sich natürlich nicht nur die regionale Wirtschaft rein.
Ja, bisweilen gar nicht. Also wenn ich einen DAX nehme, muss ich sagen, habe ich 20% Umsatzanteil in Deutschland und etwa 35% Anteil der Belegschaft. So. Nicht anders sieht es beim FTSE aus. Das ist ein globaler Index von Unternehmen, die in Großbritannien beheimatet sind.
Exakter Punkt. Und jetzt zu deiner anderen Frage, deswegen habe ich so weit ausgeholt, zu der anderen Frage, ja, was ist denn mit dem geopolitischen Spannungsfeld und Zölle und Deglobalisierung und alles? Also ohne politisch werden zu wollen, ist es wissenschaftlich, datenbasiert möglich zu zeigen, dass Handel wohlstandsfördernd und gut für die Unternehmen ist. Heißt gleichzeitig, Handelsbeschränkungen sind eher nicht so gut. Ja? So, wenn die Unternehmen jetzt so sind, wie sie sind, und überleg doch mal, wo die Tech-Unternehmen, wo diese Daten herkommen, die kommen ja aus der ganzen Welt. Oder überleg mal, deutsche Autos ist jetzt so ein bisschen ein spezielles Thema, aber wo ein Autobauer die Autos verkauft. Die verkauft man nicht nur in dem Land, in dem man sie gebaut, sondern global. Und das wird sich ja nicht verändern. Das ist ja nicht aufzuhalten. Also man kann die Globalisierung ja jetzt, auch wenn wir mal über Deglobalisierung sprechen, die kann man ja nicht aufhalten. Das geht ja gar nicht. Genau. Also vor allem als Weltbürger würde ich ja sagen, ja, das ist jetzt im Englischen sagt man Speedbump, das ist jetzt ein bisschen problematisch, was gerade passiert. Aber da auch wieder mal die Vanguard-Brille aufsetzen, wir gucken ja nicht auf die nächsten 10 Monate, sondern wir gucken auf die nächsten 10 oder 30 Jahre. Und jetzt wage ich mal eine ganz riskante These. Ich glaube, in 30 Jahren haben wir eine andere Regierung in den USA als aktuell. Ja.
Ja, müssen wir es wirklich so an den USA festmachen?
Ist ja egal,
ist natürlich auch China und dann ist das sind ja die beiden großen Pole und dann ist ja auch die Frage, was passiert im Rest der Welt? Aber kann der Rest der Welt nicht sogar Globalisierung aktiver vorantreiben, wenn jetzt Europa, Lateinamerika, Südostasien stärker miteinander verweben?
Aber um den Punkt total positiv zu drehen, du sprichst jetzt so auf einzelne Risiken an, die aktuell da bestehen. Ja, klar, problematisch. Aber wenn, also es gibt anderer Zusammenhang, Effizienz und Produktivitätssteigerung ist mit Wohlstandsförderung einhergehend. Und ich habe durchaus weltweit, wenn ich in einzelne Länder schaue, noch ein großes Bedürfnis, den Wohlstand zu fördern, ja, wenn ich in Schwellenländer reingucke. Das heißt, dieses Potenzial, was wir weltweit noch haben über die nächsten Dekaden, ist so riesengroß. Und die Menschen haben ja immer versucht, was Neues, Gutes zu bauen und zu machen. Natürlich ist aktuell ein bisschen was hier und da destruktiv, ja, ganz klar. Aber wenn ich nur einen Anlagehorizont habe, der lang genug ist und daran glaube, dass die Menschheit einfach sich in Regionen und in einzelnen Unternehmen immer weiterentwickelt, dann, also sorry für die Aussage, dann ist mir das egal, was aktuell passiert. Sondern dann baue ich meine Investments für die nächsten 30 Jahre auf oder bis ich in Rente gehe oder wie auch immer. Und dann lasse ich die da liegen. Ja.
Und dann ist es natürlich auch eine Grundsatzentscheidung, ob ich sage, ich will die reinen Kapitalisierungsgewichte, das selbst aktualisierende System, oder ja, ich will zum Beispiel gewisse Mindestanteile haben, vielleicht auch wegen Währungsthemen, dass ich mich wohler fühle, wenn ich ein bisschen mehr in Europa beziehungsweise der Eurozone habe oder gewisse Vorlieben habe, was vielleicht auch politische Stabilität Südostasien angeht. Aber am Ende kommen wir immer wieder darauf zurück, ne? Der Weltindex, All World am besten. Und All Cap, aber das eben nicht allzu viel auszuwählen, das Spiel der Märkte. Da muss ich aber natürlich auch sagen, es gibt ja von euch auch noch ein paar andere Sachen dazu. Ein Thema, was auch volumenmäßig ja sehr relevant ist, ist Dividende.
Ja.
Wo ihr dann doch sagt, naja, also Faktor ETF, Smart Beta und sowas gibt es von euch in Deutschland auch nicht. Themen-ETFs haben wir drüber gesprochen, nicht. Eigentlich nur Länder. Aber wenn man an diesem All World noch irgendwas verändern kann, irgendwas modifizieren kann, dann ist es das Thema Dividende. Und deswegen gibt es von euch ein ETF auf den FTSE All World High Dividend Yield. Warum das Thema Dividende so exponiert herausgezogen? Gerade ein Thema, was klar extrem beliebt ist, aber über das man ja auch sehr engagiert streiten kann.
Ja, in dem Buch The Little Book of Common Sense Investing wird ein Zeitraum betrachtet von 19 bis 2016 und ohne Kosten, ohne Steuern in den USA war der Ertrag 9,5% pro Jahr. Also das ist sehr groß, ja, glaube ich jetzt nicht, dass sich das 1:1 alles wiederholen lässt, aber 9,5% pro Jahr. Davon waren die Anlageerträge 4,4% Dividendenrendite, 4,4% Dividendenrendite plus 4,6% Umsatzsteigerung der Unternehmen. Heißt, ich habe ein Wachstum der Unternehmen und ich habe gleichzeitig wahrscheinlich ein Wachstum der Gewinne, weil ich Dividende ausschütten kann. Ja, so. Diese 4,4 plus 4,6 ergeben 9% Anlageertrag. Und dann kommen diese 0,5% spekulative Ertrag dazu. Die sind jetzt in dem Fall mal positiv, die auf Bewertungsänderungen basieren. Ja? So, das heißt 4,4% Dividendenrendite über einen extrem langen Zeitraum.
Wobei man sagen muss, in kürzeren Zeiträumen ist insbesondere dieser Einfluss des Bewertungsfaktors logischerweise
ja,
natürlich
groß.
Höher, je mehr wir die Zyklik haben.
Also jetzt, wenn man
aber wir brauchen nicht darüber zu streiten, die Grundaussage Dividende ist ein sehr wichtiger Renditetreiber, beziehungsweise ist zumindest ein Indikator dafür, wie wichtig nachhaltige Gewinnentwicklung ist.
Ja, wie wichtig die Entwicklung der Unternehmen ist. So, und wenn wir uns jetzt die Dividenden weltweit anschauen, dann haben wir trotz 2025, du hast ja ein paar Probleme angesprochen, die es gibt in der Welt, ja, trotz 2025 Geopolitik, Inflation, Zölle, haben die Unternehmen weltweit die Dividenden auf ein Rekordniveau gehoben. Und zwar wurden die Ausschüttungen in 2025 nominal um 5,3% gesteigert, also sagen wir mal 5%. Und real nach Inflation 2,6%. Das heißt, diese Idee, dass Dividenden ein wichtiger Ertragsbestandteil sind, die funktioniert noch. Und die war jetzt nach der Pandemie, wurde es 5-mal in Folge von den Unternehmen geschafft, die Dividende nominal weltweit zu steigern. Und auch nach Inflation. Ja. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, ist das ein interessanter Punkt, wo man drauf setzen will, das mit der Dividende, dann kann das natürlich auch ein kleiner Gegenpol sein zu diesen Tech-Aktien, die ja sehr extrem hohe Investitionen haben und die viele Unternehmen nutzen die Gewinne, um zu investieren, um zu wachsen. So jetzt mal böse gesagt langweiligere Unternehmen, eher so Substanzwerte, ja, Value-Werte und so weiter, die können den Überschuss, den sie erzielen, auch dafür nutzen, Dividenden auszuschütten. Und man hat natürlich, man bewegt sich dann ein bisschen mehr weg von diesen stark zyklischen, die Gewinne nutzen für das Wachstum, hin zu den Substanzunternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten. Und wenn man das will als kleinen Gegenpol zu der hohen Gewichtung in Tech-Aktien, dann ist das aus unserer Sicht sinnvoll.
Wobei, es ist ja jetzt dieser FTSE High Dividend Yield nicht unbedingt ein Index, der wirklich so stark auf Outperformance setzt. Dafür ist er ja auch zu breit. Es sind ja auch tausende Werte da drin. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen einen Einblick geben, wie der Index genau konstruiert ist, insbesondere ja im Hinblick darauf, dass gerade mit diesem Thema hohe Dividendenrendite ja auch immer die Dividendenfalle verbunden ist.
Klar.
Denn es kann ja durchaus sein, und das bemerken wir halt sehr häufig, dass eine hohe Dividendenrendite nicht aus einer hohen Dividende resultiert, sondern daraus, dass der Kurs nur weit genug gefallen ist, weil zum Beispiel die Dividende zwar schön aussieht, aber nicht nachhaltig gezahlt werden kann.
Ja, ein Thema, was man bei Dividenden hat, ist, dass man die immer konstant halten will als Unternehmen, weil es gilt als schlechtes Signal, wenn man sie senkt. Ja. Und deswegen, was du ansprichst, kann es sein, dass Unternehmen, die jetzt gar nicht unbedingt sich so gut entwickelt haben, versuchen, ihre Dividenden konstant zu halten und dass dann diese Dividendenfalle. Ja. Also ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, dass man da wirklich in tausende Unternehmen investiert und das breit diversifiziert macht, dann geht dieser Effekt auch wieder ein Stück weit weg. Ja. Und dann setzt man eben auf die, die eine hohe Dividendenrendite haben, dadurch kommt man eher zu dem Unternehmen, wie ich es beschrieben habe, die jetzt weniger spektakulär ihre Gewinne steigern, sondern da einfach konstante Dividende zahlen können. Und das Wichtigste wahrscheinlich beim Dividendeninvestieren ist, auch das sehr breit diversifiziert zu machen.
Lasst ihr die Wahl, ob man die Dividenden lieber automatisch sofort tesoriert haben möchte oder, was natürlich dann am meisten nahe liegt, eben auch die Dividenden ausgeschüttet bekommt. Egal, unabhängig von den steuerlichen Themen. Es ist halt für sehr viele Anlegerinnen und Anleger, mich auch durchaus bekanntermaßen eingeschlossen, dieser monetäre Nieselregen, ne, wenn so von überall Geld kommt. Es ist auch ein psychologischer Faktor.
Ja, aber da muss ich sagen, also ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, man braucht wirklich viel Geld, um da von der Dividende leben zu können. Ne? Also wenn ich mir man braucht irgendwie einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag, um ein erträgliches Jahreseinkommen durch die Dividende zu haben. Wenn ich aber schon mal so viel Geld habe, weiß ich auch nicht, ob ich dann von dem Betrag dann leben könnte pro Jahr. Also da muss man wirklich reich sein, um von der Dividende zu leben. Man kann sich über Ausschüttungen freuen, aber das macht halt ein Stück weit auch den Zinseszinseffekt kaputt. Ne? Also es gibt immer die ausschüttende Variante bei den ETFs, aber dieser Zinseszinseffekt ist so stark, dass es wahrscheinlich dieses automatische Reinvestieren je nach Anlageziel, ja, muss dann jeder für sich selbst wissen, kann schon sinnvoll sein. Und ich meine, diese Rechenbeispiele mit Zinseszinseffekt die muss einfach mal jeder für sich selbst machen. Da kann man ja auf so Portale gehen, sagen hier Sparplanrechner oder auch Investmentrechner und sich dann anschauen, was da passiert, wenn ich 6% pro Jahr mache. Ja, natürlich kann es mal weniger sein, kann mal mehr sein, aber was da passiert über die Zeit. Und dann kann man ja mal imaginär so eine Kostenquote rausrechnen von einem teuren Fonds, eine Kostenquote rausrechnen von einem ETF. Dann sagt man, okay,
sieht man den Hebel der Kosten.
Man macht mal 5,8 und gibt das mal ein und schaut sich das über 30 Jahre an. Also es ist spektakulär. Insofern wäre ich auch beim Dividendeninvestieren eher dabei, Dividenden auch als diesen Compounder, also auch als einen Beitrag zum Zinseszinseffekt zu nutzen.
Ist ja am Ende auch nur ein Teil der Kapitalallokation, wenn man es mal technisch aus Unternehmenssicht sieht. Und für dich ganz klar die Interpretation, um einfach auch da wieder den Heuhaufen ein bisschen anders aufzustellen.
Das hast du mir so ein bisschen in den Mund gelegt, den Heuhaufen anders aufzustellen.
Das ist es ja letztendlich. Man, du hast einen Heuhaufen. Ist ja auch so, also den ganz großen Heuhaufen, All World, All Cap, den gibt es ja von euch als ESG ETF, den gibt's als Indexfonds. Den müsst ihr eigentlich auch noch ohne ESG-Filter als ETF geben. Ja, also so Wunschliste kann man ja mal äußern. Ja, dann ist natürlich auf der Wunschliste auch nicht, weil ich die USA nicht mag, ganz im Gegenteil, aber wenn man den Heuhaufen verändern will, FTSE All World ex USA, ne, wäre auch so ein logisches Thema.
Ja.
Ja, die ganze Welt, USA raus und dann eben den USA gegen den Rest der Welt spielen lassen. Und ansonsten, also allzu viele Wünsche habe ich ja gar nicht, weil ich finde ja, dass die meisten Produkte längst schon da sind und dass man sie nur eben intelligent nutzen kann und dass man eben sozusagen spread the word, mehr Menschen für die langfristige Teilhabe an den Kapitalmärkten begeistern muss.
Ich glaube, da sind wir uns sowas von einig. Also auch dieses, ich bin mir sicher, du bringst es am Ende, dieses Zitat, the enemy of a good plan is the dream of a perfect plan, ja, was für der Finanzwelt.
Das ist immer das Blöde, wenn die Menschen einem in den sozialen Medien folgen und man haut ja doch irgendwie ja regelmäßig dieselben Sachen raus und ja. Ich liebe diesen Satz.
Ich weiß, ja.
Eben gerade jetzt auch wieder in diesen bewegten geopolitischen Zeiten nicht ständig im Takt der News-Ticker an der Strategie herumdoktern und zu sagen, ja, das kann ich noch ein bisschen besser machen, ja. Einfach bei dem guten Plan bleiben, nicht vom perfekten Plan träumen.
Ja, genau. Also ich meine, zu sagen, man fängt mal an mit dem Investieren, ja. Also ich glaube, unsere gemeinsame Mission, die wir da alle haben in der Branche, ist ja, wir haben Haushaltsvermögen in Deutschland. Da kann jeder bei der Bundesbank nachschauen, von ein bisschen mehr als 9 Billionen Euro. Und davon liegen ich glaube 37,5% in Cash, also in Sichteinlagen und Bargeld und so, ja. Das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Ich will jetzt nicht jedem sagen, komm, ein Aktienmarkt ist toll, gibt jedes Jahr Rendite. Ja, kann auch mal ein anderes Jahr geben. Aber irgendwie versuchen, rentierlich anzulegen, ist eine sinnvolle Sache. Und muss ich dabei den perfekten Plan haben? Oder muss ich einfach mal anfangen und gucken, was passiert mit dem Sparplan? Da bin ich bei Letzterem, ja. Also einfach mal anfangen, einfach ohne perfekt ist schon eine gute Sache.
Einfach mal machen. Aber dann ist natürlich auch die Frage, was passiert denn, wenn das alle machen? Wenn also irgendwann alle passiv investieren, frisst sich dann nicht der Kapitalmarkt, der Kapitalismus selbst? Und wenn man diese Frage reflektiert, stößt man ja auch immer so ein bisschen so auf dieses Zauberlehrling-Phänomen. Ich werde sie nicht mehr los, ich rief die Geister. Denn in einem seiner letzten Aufsätze, ich glaube es war im Wall Street Journal, hat Jack Bogle das ja auch irgendwie kritisch reflektiert, ja, und hat gesagt, wenn jeder indexiert, gibt es niemanden mehr, der die Preise festlegt. Der Markt würde aufhören zu existieren. Wir brauchen aktive Manager, die den Wert von Unternehmen schätzen, damit die Indexer wissen, was sie kaufen. Das ist ja fast schon faustisch, ja?
Ja,
dass sozusagen das Gute unbedingt das Böse braucht als Kontrast.
Aber dann passt ja alles, weil es ist ja so. Ich habe mir das wirklich jüngst angeschaut und das Handelsvolumen von passiven Indexfonds und ETFs ist so von irgendwas, also vom gesamten Handelsvolumen in den USA. Und da ist er da.
Also
ist
vom Handelsvolumen, von den Flüssen
vom
her.
Umsatz.
Nicht von dem, was drinsteckt.
Kommen wir gleich zu. Vom täglichen Umsatz an den Börsen, das Handelsvolumen, ist das ein bisschen über 1%. Ja? Weil da wird ja nicht die ganze Zeit hin und her und aktiv, sondern das liegt ja da. Ja, dieses passive Geld. So, das heißt, man hat ganz viel Raum für Preisfindung. Und guck dir doch mal hier eine deutsche Aktie an, die es eben nicht geschafft hat in den letzten 10 Jahren. Ja. Da hat man ja auch eine Preisfindung gehabt am Ende. Oder du hast hier diese alternativen Essensanbieter da angesprochen. Da hat man ja auch eine Preisfindung, wenn das Unternehmensmodell nicht aufgeht. Das funktioniert noch, weil die passiven Umsätze, also die Umsätze, die durch passive kommen, sind nur ein bisschen mehr als 1%. Und zu dem anderen, weil die Zahl wird so gerne genannt, das verwaltete Vermögen in passiven Fonds hat jetzt das verwaltete Vermögen in aktiven Fonds überschritten. Da denkt man so, oh je, fließt jetzt nur noch dummes Geld in die passiven Produkte. Naja, wenn man sich die Gesamtkapitalisierung anschaut, dann reden wir in Europa über 13%, was in passiv ist. Ist schon ein bisschen was, ja. Und in den USA über 23%. Aber dass das so ist, dass da keine Preisfindung mehr gemacht werden kann, da sind wir sehr weit von entfernt.
Das heißt, du sagst, es gibt immer noch genügend aktives Management.
Wenn man da was machen könnte, nennen wir es mal Arbitrage oder ich nutze die Passiven aus, ja, dann würde das doch gemacht werden und dann würde dieser Effekt doch auch wieder weggehen, weil dann hat man dadurch auch wieder eine Preisfindung. Es braucht ja nur einen Super-Hedgefonds, der sagt, hey komm, da fließt dummes Geld in den Markt, da greife ich was ab und dann hat man ja schon wieder die Preisfindung. Das heißt, du brauchst ja nur, an der Börse zählt ja dieser eine Trade, der letzte, ne, der gezahlt wurde. Und dadurch hast du die ganze Zeit Möglichkeiten für die Preisfindung. Und deswegen, selbst wenn es jetzt mal, es müsste noch viel mehr werden aus meiner Sicht, ja, bis wir dieses Problem überhaupt erst haben. Aber wenn wir dieses Problem hätten, dann hättest du ja ganz schnell wieder welche, die es ausnutzen würden. Dann würde sich das wieder die Waage halten. Also aus meiner Sicht kommen wir in dieses Problem gar nicht erst rein.
Ja, also mein Argument ist ja immer ein anderes, wenn ich das vorgehalten bekomme, weil ich ja auch ein großer Fan des Index-Investierens, vor allem für die Basis bin. Nämlich, dass ich glaube, es gibt gar nicht diesen großen Shift von aktiv zu passiv, sondern wir hatten halt schon immer sehr, sehr viele aktive Manager, die aber eigentlich nur aktive Gebühren verlangt haben, aber in Wirklichkeit dann nur marginale Abweichungen zum Index hatten. Also de facto passiv agiert haben.
Das ist das Schlimmste.
Deswegen finde ich auch diese ganzen Studien, so und so viel Prozent der aktiven Manager schlagen nicht ihren Index, einfach nicht glaubwürdig, weil sie sind einfach nicht aktiv. Und letztendlich, die ziehen die Zahl runter, weil es ist klar, wenn du irgendwie abschneidest wie der Index,
das ist ein guter
Punkt,
du
hast aber 2% Gebühren statt 0,05, dann hast du keine Chance. Ne?
Den Punkt mag ich sehr, machen auch manche Fonds- und Portfolio-Manager, sie legen sich einfach auf die Benchmark. Also wenn aktiv, ja, ich meine, man hat, glaube ich, rausgehört, ich bin kein Vertreter und Riesenfan von aktiv, aber wenn aktiv, dann bitte konzentriert und mit Meinung. Ja, dann sucht man lieber ein paar Sachen raus und dann hofft man auf eine große Outperformance. Aber dass man sagt, ich bin aktiv und ich mache jetzt deutsche Aktien und oder weltweite Aktien und ich schiebe da ein bisschen anders als den Index hin und her, kriege aber 1,5%. Damit habe ich Bauchschmerzen.
Und das sehen wir ja auch, dass das funktioniert. Und wir hatten ja auch solche Fondsmanager, die eben keine Index-Schmuser sind, hier bei Asset Class schon zu Gast, beispielsweise Roger Peters mit seinem DWS Plato oder auch den Frank Fischer Shareholder Value, die ja zeigen, es geht, beziehungsweise man muss halt auch dann mit einer konzentrierten Strategie, von der man überzeugt ist, auch mal durch schwere Zeiten durch. Nicht jede Strategie funktioniert zu jeder Zeit. Nicht jeder Plan geht immer auch auf der kürzesten Zeitachse auf, womit wir wieder bei diesem Thema Plan sind. Ich halte es ja wirklich für einen ganz wichtigen Satz. Der Feind eines guten Plans ist der Traum vom perfekten Plan. Bleibe beim guten Plan. Was tut ihr, um das abschließend nochmal zu erörtern, um Menschen dabei zu helfen, wirklich diesen guten Plan durchzuhalten, nicht nur jetzt im Marketing, weil da müsst ihr euch ja sowieso nichts mehr einfallen lassen. Ja, also Marketing könnt ihr ja auf Jahre hinaus immer die kleinen Büchlein von Jack Bogle rausholen, da finden sich so viele Weisheiten, flapsig gesagt Sprüche, da könnt ihr die Wände mit tapezieren, braucht ihr nichts. Aber vielleicht auch mit Produkten, mit Herangehensweisen.
Ich glaube, Bogles Vermächtnis und lass uns nur eine Aufgabe suchen, weil es ist schwer genug, ist Menschen in den Kapitalmarkt zu bringen, die es noch nicht sind. Und es ist diesen großen, großen Anlagefehler, aus meiner Sicht der größte, mein eigener größter Anlagefehler, unterinvestiert zu sein. Ne, über einen langen Zeitraum.
Dein Anlagefehler unterinvestiert zu sein, heißt, du hast dir eine üppige Cashquote geleistet.
Weil habe ich, wenn ich fairerweise auf die letzten 20 Jahre schaue, weil man studiert das, ich habe da promoviert in Wirtschaftswissenschaften, ich war dann bei einer Bank und natürlich hat man dann da mal die Idee, dass man irgendwas weiß. Man weiß überhaupt nichts. Ja, man weiß nicht, wie man da den Markt schlagen soll oder wann ein guter Zeitpunkt ist. Das heißt, mein größter Anlagefehler war, unterinvestiert zu sein. Der größte Anlagefehler in Deutschland ist, unterinvestiert zu sein. Wir haben, ich habe es vorhin angesprochen, 9,1 Billionen Haushaltsvermögen. Davon sind 3,4 Billionen, 37,5% in Cash oder Cash-nah. Ne? Und das ist, also wenn ich das unter das Kopfkissen lege für später und in 20 Jahren haben will, ja, dann kann ich es auch in den Kapitalmarkt geben. Ja? Und das, glaube ich, diese Aufgabe, dass wir es versuchen zu schaffen, weniger Menschen unterinvestiert zu machen und zu Investoren zu bewegen. Ich glaube, das ist so ein Stück weit eine Aufgabe und das ist auch ein Stück weit Bogles Vermächtnis. Und deswegen muss es einfach sein, es muss fair sein, es muss transparent sein, so wie beispielsweise bei einem Online-Broker.
Ja, einfach, transparent, fair, nach wie vor auch meine Lieblingsübersetzung für die Buchstaben ETF. Und das ist natürlich auch immer wieder eine Message an die Branche, es nicht mit der Komplexität zu übertreiben, wenn ich so manche Produkte sehe, die in den USA jetzt so schon an den Markt kommen mit allerlei möglichen Strukturen, Optionalitäten und so, kann ich einerseits sagen, naja, ist ja schön, es muss halt alles irgendwie im Schaufenster stehen und so ist halt nun mal der Kapitalismus, ja, aber andererseits, ich glaube, von ihm würde es da mal wieder einen geharnischten Wall Street Journal Artikel geben, der genau diese Komplexität anprangert. Axel, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einblicke in das Lebenswerk von Jack Bogle und da rein, wie es heute weiterlebt in den Produkten von Vanguard, aber natürlich auch insgesamt in allen ETFs, Investmentprodukten, Investmentplattformen in der Demokratisierung von Geldanlage. Danke auch an dich, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für deine eigene Geldanlage. Nochmal ein paar Themen reflektieren. Wenn es dir gefallen hat, dann sag's gerne weiter, schreib uns einen Kommentar, gib uns Sterne und natürlich schreib mir eine E-Mail, wen wir denn als nächstes hier einladen sollen, welche Themen wir im Podcast covern sollen. podcast@scalable.capital oder natürlich wie immer auch in den sozialen Netzwerken @scalable.capital oder direkt an mich @cwröhl. Für heute vielen Dank und tschüss aus Berlin.